So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist, so wie vor den Ferien auch, Marco Fechner. Dies ist Episode 104 und ich freue mich drauf auf mein heutiges Gespräch. Passend zum Schuljahresstart. Das Thema war jetzt zuletzt in aller medialer und Schulgremien Munde. Die Schulplatzsituation. Im wunderschönen Bezirk Pankow, seines Zeichens auch mein Heimatbezirk. Ich freue mich sehr drauf. Der drüber, mir gegenüber sitzt der zuständige Schulstadtrat, Jörn Pasternak von der Berliner CDU. Hallo, Herr Pasternak.
Schönen guten Tag. Hallo, Herr Fechner.
Ich freue mich, dass wir uns so kurz nach den Ferien zusammensetzen können, um darüber mal und nochmal drauf zu gucken. Gleich vorweg, macht's noch Spaß, das Amt?
Ja, macht Spaß. Alles gut. Man hat hier wirklich eine Menge zu tun. Manchmal weiß man auch nicht mehr, wo oben und unten ist, aber es macht wirklich viel Spaß und macht's immer wieder Freude, hier kleine Erfolge für unsere Schülerschaft im Bezirk irgendwie reinzubringen. Sei es die Verbesserung der Schulhofsituation im Kleinsten bei Spielgeräten oder sonst was dergleichen, aber auch eben im Größeren, wie zum Beispiel dann jetzt als letztes hatten wir Robert Hafemann, wo wir ein bisschen die Außenanlagen wieder auf Vordermann bringen können. Macht mir sehr Spaß und dann aber auch im Größeren halt eben die Schulplatzkapazitäten nach allen Kräften zu erweitern, um die Bedarfe, auf die wir jetzt gleich nochmal zu sprechen kommen, hier besser abdecken zu können.
Sie haben das Thema gerade schon aufgemacht, da würde ich einfach mal einspringen. Die Schulplatzkapazitäten, wie beurteilen Sie die Situation im Moment? Wie stellt sie sich die Ihnen hier dar?
Also aktuell stellt sich so dar, dass wir im Grundschulbereich zwar noch Defizite haben,
ja,
aber wir kommen damit, sagen wir mal jetzt so grob, klar, können sozusagen alle Grundschüler in ihren einzelnen Schulplatzregionen, Einschulungsregionen sozusagen versorgen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, kurze Beine, kurze Wege.
Also Umlenkungen hatten wir dieses Jahr nicht?
Wir hatten Umlenkungen, doch, in dann sozusagen Nachbar-Einschulungsbereiche sozusagen, sind schon vorgekommen, ohne Frage. Das bedarf sozusagen nochmal einzelner Anpassung. Wir haben auch im letzten Jahr nochmal die Einschulungsregion in gewissen Bereichen angepasst oder die Einschulungsbereiche ein bisschen angepasst. Aber was mir eigentlich wichtiger an der Stelle ist, ist, dass wir alle Grundschüler halt eben mit einem Schulplatz entsprechend versorgen konnten.
Wie viele Umlenkungen sind das im Moment, dieses Jahr gewesen?
Oh Gott. Ich glaube, es war so im mittleren zweistelligen Bereich, aber genau kann ich es jetzt nicht sagen.
Im mittleren zweistelligen Bereich? Also wir reden das von Klassen oder von Schulen?
Einzelnen Schülern.
Einzelne Schüler, okay.
Ja, aber da nageln Sie mich jetzt fest, die Zahl habe ich jetzt nicht vorzuliegen. Mhm. Das kann ich Ihnen jetzt explizit nicht sagen. Da müsste ich jetzt nochmal Nachfrage halten, was die explizite Umlenkung im Primarbereich jetzt gewesen ist.
Okay.
Aber das war, wie gesagt, irgendwo im zweistelligen mittleren Bereich.
Wissen Sie, wie viele Schulen das waren, die davon betroffen waren?
Nee, habe ich jetzt nicht auf Tasche. Tut mir leid.
Wie sieht es denn weiter für den Bereich aus? Weil das ist ja gerade so auch so ein Thema, das ist seit Jahren ein Thema eigentlich.
Der Knackpunkt eigentlich schlechthin. Und das, was mir sozusagen die meisten Sorgen bereitet. Im weiterführenden Bereich haben wir halt eben immer noch die Gesamtlage, dass wir summa summarum 19 grob, ja, perspektivisch auch auf die nächsten Jahre betrachtet, 19 Züge Defizit im ISS-Bereich, 19 Züge Defizit im Gymnasialbereich haben, so grob hochgerechnet. Ja? Also wir jetzt sozusagen nicht auf den einzelnen Zug hinunter, aber die Bedarfe sind eklatant hoch.
Wie viele Schulplätze sind das?
Warten Sie kurz, da kann ich nämlich direkt aus der Unterlage zitieren. Prognosebereich haben wir hier im ISS- und Gemeinschaftsschulenbereich 6.923 Plätze. Im ISS- und Gemeinschaftsschulenbereich und bei den gymnasialen Plätzen sind es 7.800. Da ist der Bedarf. Und die Defizite dann in Summe, wenn Sie die exakten Zahlen wollen, ISS- und Gemeinschaftsschulen sind 1.773 und bei den Gymnasien 2.100.
Aber was heißt das, dass der Bedarf ist? Das der Bedarf, der noch überhaupt, also wir haben ja seit Jahren das Problem, dass wir ja nicht nur also mehr Kinder haben, als wir tatsächlich mit Plätzen versorgen können im Bezirk, sondern wir haben ja, diese Kinder sind ja zusätzlich zu einer Überbelegung, die ohnehin schon da ist. Also wir haben eine Überbelegung und dann haben wir immer noch wahnsinnig viele Schülerinnen und Schüler, die wir in andere Bezirke schicken. Mhm. Dieser Bedarf, bezieht er sich jetzt auf die Kinder, die wir in andere Bezirke schicken, oder ist da die Überbelegung schon drin?
Das ist der Bedarf, der mit den, also das ist der Bedarf mit drinne, wo wir die Schüler in andere Bezirke schicken. Wir versuchen ja rein theoretisch, nach Schulgesetz ist ja vorgesehen, dass ich alle Schüler Pankows in Pankow auch beschulen sollte können. Das wäre die Zielsetzung. Da wollten wir rein theoretisch hin. Der Punkt ist aber auch hier im Sekundarstufenbereich 1, also 7. bis 10. Klasse, haben wir ja laut Schulgesetz die Möglichkeit, auch eben über Bezirksgrenzen hinweg die Schüler sozusagen mit Schulplätzen zu versorgen. Das ist ja sozusagen der Punkt, wo wir Pankow als Bezirk derzeit enorm davon, ich will jetzt nicht sagen profitieren, aber damit können wir sozusagen die gesetzliche Pflicht der Schulplatzversorgung sozusagen noch sicherstellen, weil wir den Schüler und Schülerinnen hier einen Platz anbieten können. Aber Zielsetzung wäre natürlich im besten Falle, den Schülern hier auch einen Platz im Pankow anbieten zu können. Aber das passiert derzeit halt, wie gesagt, nicht. Und um jetzt nun mal also da auch die Zahlen, ne, Äpfel und Birnen, das ist immer so ein Thema mit dem Vergleichen. Wir haben natürlich viele Schüler, die von sich aus schon den Weg in andere Bezirke finden. Ja. Um da mal eine grobe Zahl zu nennen, um zu orientieren, 2000 Schüler, die in Pankow wohnhaft sind, werden nicht in Pankow beschult, ja, im Sekundarstufenbereich 1. Liegt aber auch sehr stark daran, viele Schüler suchen sich auch im Vorfeld schon Schulen aus in anderen Bezirken. Ne. Nicht, weil wir sie so dorthin sozusagen umgelenkt haben, sondern weil sie sich von sich aus schon neue Schulen gesucht haben. Um jetzt da mal eine Zahl zu nennen, damit sie auch was anfangen können. Wir liegen jetzt derzeit, die Zahlen verändern sich von Tag zu Tag, weil hier und da Schüler nochmal zum Beispiel bei Privatschulen versorgt werden, liegen wir jetzt grob bei 340 Schülern, die wir im Bezirk Pankow, die hier im Pankow wohnen und hier im Pankow auch Erst-, Zweit- und Drittwunsch nicht erfüllt bekommen haben. Die mussten wir in anderen Bezirken versorgen. Um da mal eine Zahl zu nennen. Ist ein bisschen schwierig, weil es gibt verschiedene Statistiken. Es gibt auch die Statistik mit Erstwunsch. Da zieht man nur auf den Erstwunsch ab. Dabei wird nicht berücksichtigt, wo wohnt dieser Schüler, der diesen Erstwunsch abgibt. Weil es gibt auch viele Schüler, die sagen, ich möchte in Pankow auf eine Schule gehen. Wohnen aber gar nicht in Pankow. Ist ja nach Schulgesetz möglich, dass ich als Lichtenberger sage, ich möchte ans Heinrich-Schliemann-Gymnasium gehen. Und mein Erstwunsch ist dann halt eben das Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Und da waren die Zahlen anfänglich zum Beispiel bei 500, wo wir den Erstwunsch nicht sozusagen erfüllen konnten. Ja? Auch eine Zahl, berücksichtigt aber nicht, wo wohnt der Schüler, sondern nur Erstwunsch, Pankower Schule, können wir dem nachkommen oder können wir es nicht?
Gibt es diese Zahl, wie viele Kinder wir aus anderen Bezirken aufgenommen haben?
Ja, die Zahl gibt es. Aber wir schicken mehr Schüler in andere Bezirke, als dass wir welche aufnehmen.
Okay, also das war auch mein Stand von vor 2 Jahren.
Ja, genau. Und ich glaube, da sind wir, ich glaube, wir nehmen die Hälfte, also wenn sie das abwägen wollen. Aber ganz ehrlich, wir als Pankow brauchen diesen Themenkomplex nicht aufmachen, weil wir schicken mehr Schüler in andere Bezirke, als dass wir aus anderen Bezirken Schüler aufnehmen. Und da kommt sehr oft auch der Bereich der Förderzentren zum Einsatz. Also da ist Pankow zum Beispiel eher der Bezirk, der Schüler aufnimmt, weil wir halt eben Förderzentren haben, ne? Wie zum Beispiel die Lena Häusler, die sehr starken Zuspruch aus anderen Bezirken, einfach aufgrund ihrer Lage, ne? Liegt ganz nah am der Bezirksgrenze auch zur Mitte, sehr viele Schüler und Schülerinnen auch aus anderen Bezirken aufnimmt. Aber auch die anderen Förderzentren natürlich. Da spielt bei der Schülerschaft dann der Weg zwar eine Rolle, aber da ist dann halt eben das Förderzentrum das Thema, was im Mittelpunkt steht. Und wir nehmen da viele Schüler aus anderen Bezirken auf.
Okay, also tatsächlich in diesen Teilaspekt würde ich jetzt nicht weiter reingehen wollen, weil ich glaube, da kriegen wir auch gar nicht auseinandergedröselt, weil so diese Bewegungen zwischen den Bezirken. Und Sie haben es ja gerade mehr oder weniger schon angesprochen, es gibt einfach Regionen innerhalb Pankows, dass man schneller im Nachbarbezirk als an einem Gymnasium oder an einer anderen Schule im eigenen Bezirk.
Genau.
Aber trotz allem bleibt ja diese Zahl, Sie haben es vorhin gesagt, diese 6.900 und die 7.800 Plätze, das sind 15.000 Schulplätze. Wo kommen die denn her in den nächsten Jahren? Dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir diese Kinder alle versorgen?
Also prognosetechnisch reden wir natürlich auch viel von neuen Stadtquartieren. Ne? Da werden wir natürlich enorm viel Zuzug haben. Wir haben einmal sozusagen am Sandhaus soll sich entwickeln. Dann kommt natürlich auch in den Prognosen, die jetzt erstellt werden, kommen auch solche Neubaugebiete im Buch hinzu. Wie zum Beispiel, also Sandhaus hatte ich schon genannt, dann haben wir das Thema der Elisabeth Aue, wo halt wie gesagt auch immer noch im politischen Raum diskutiert wird, wie groß die Elisabeth Aue gedacht wird. Nichtsdestotrotz haben wir dort eine weiterführende Schule, die sozusagen dort auf der Elisabeth Aue platziert werden soll, ja, und das auch ohne das Wohngebiet, weil wir einfach dringend weiterführende Kapazitäten brauchen. Also das würde ich immer nochmal explizit betonen, dass bei der Elisabeth Aue diese weiterführende Schule nichts mit dem Standort des neuen Stadtquartiers zu tun hat. Wir haben aber auch die alte Schäferei. Hier kommt dann zum Beispiel noch eine Gemeinschaftsschule hinzu und so weiter und so fort. Also unter dem Strich, wir haben viele Potenziale. Wir haben aber auch beim Thema der Umsetzung, was Planungsrecht anbelangt und was die Finanzierung natürlich anbelangt auf Senatsebene. Denn Neubau von Schulen ist ja Senatsaufgabe, also wird durch die Senatsverwaltung wahrgenommen. Hier dann halt eben durch die Senatsverwaltung Stadtbau Wohnen. Die baut neue Schulen, ne? Wir als Bezirke, in allen Bezirken ist es ja so, dass wir nicht die neuen Schulen bauen, sondern das macht immer die Senatsverwaltung. Und von daher, da haben wir die Möglichkeiten zur Umsetzung weiterzubauen und natürlich auch die Möglichkeit nochmal an eigenen Standorten zu erweitern, wie zum Beispiel am Rosa Luxemburg, was jetzt dann eben an den Start geht und natürlich auch Jahre kosten wird, wo wir das Rosa Luxemburg nochmal erweitern, um die Kapazitäten dort zu erhöhen, aber genauso auch wie zum Beispiel auch umstritten, aber vor dem Hintergrund der eklatanten Zahlen, wir haben es ja gerade festgestellt, haben wir natürlich auch nochmal an der Trelleborg-Grundschule einen MEP, den wir dort errichten, also modularer Ergänzungsbau, um sozusagen von den Abkürzungen wegzukommen. Genauso aber auch Heinz Brandt. Ne? Trelleborg will ich nur nochmal ergänzen. Der MEP, der an der Trelleborg hinkommt, schafft nur Kapazitäten an der gegenüberliegenden Kurt-Tucholsky. Da steht nämlich ein MEP, wo derzeit Trelleborg-Kinder hingehen, der Grundschule. Und dann schaffen wir damit die Kapazitäten nämlich an der Kurt-Tucholsky. Also all diese Varianten und Möglichkeiten nehmen wir auf und versuchen, so viele Kapazitäten zu schaffen. Es wird aber weiterhin ein Delta bleiben. Da können wir schon mal von ausgehen, dass wir dieses Delta weiterhin haben werden und weiterhin natürlich bei Ausgleichskonferenzen, die jedes Jahr stattfinden, Schüler dann gezwungenermaßen auch in andere Bezirke schicken müssen.
Ich würde ein kleines bisschen springen zu einem Thema, was damit aber auch verknüpft ist. Wir haben im Moment die Situation im Kita-Bereich, dass die Kita-Träger sagen, wir haben schlagartig deutlich weniger Kinder. Da gibt Studien, die sagen, das hat damit zu tun, dass einfach weniger junge Familien nach Pankow ziehen, weil der Wohnraum einfach zu teuer ist mittlerweile für junge Familien. Das heißt also, wir werden in den nächsten 10 Jahren, weil das ist ja jetzt die Kohorte, die ist ja zu 2, 3, die jetzt vielleicht in die Kita kommt, werden wir in 10 Jahren, wenn man das so fortschreiben kann, da würde mich Ihre Prognose interessieren, einen Abfall bei den Bedarfen haben. Gleichzeitig bauen wir jetzt nach oben auf, haben aber im Moment nicht genug. Also 2 Fragen eigentlich. Was ist Ihre Prognose? Und dann, wie wollen Sie baulich damit umgehen? Dass wir jetzt zwar einerseits die Schulplätze schaffen, aber dann nicht in 10 Jahren dastehen und sagen, jetzt haben wir wieder zu viele Schulen.
Also ja, die Zahlen im Kita-Bereich sind zurückgegangen, ohne Frage. Nichtsdestotrotz haben wir bei den reinen Kita-Zahlen, es ist auch schwer zu vergleichen, weil wir können erstens mal bei der Belegung an Schulplätzen gewisse Effekte, Wanderung zwischen den Bezirken, wie viele Willkommensschüler werden wir im Bezirk haben. Wir dürfen nicht vergessen, Pankow ist der Bezirk, der die meisten Flüchtlingsunterkünfte in Berlin hat. Bedeutet also gleichermaßen, wenn sozusagen wir neue Personen aufnehmen, dann kommen da auch automatisch Kinder mit, die wir wiederum in Pankow auch dann zu versorgen haben. Ne? Also das sind sozusagen Effekte, die wir hier schwer in solche Bevölkerungsprognosen prophezeien können. Ja, war schon beim Ukraine-Krieg nicht möglich, den zu prophezeien. Und weitere Fluchtbewegungen können wir auch hier nicht prophezeien an der Stelle, wie sich das dort entwickeln wird an Zahlen. Dann, wie gesagt, Wanderung zwischen den Bezirken, hatte ich schon gesagt, sind halt so gewisse Punkte. Wir hatten das, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal. Da saß hier ein anderer Bezirksstadtrat, Thorsten Kühne, hat er sich damals genannt.
Aber nicht als Pankower Stadtrat hinter diesem Mikrofon.
Nee, das kann sein, dass er an diesem Mikrofon, da war er nur als Stadtrat aus einem anderen Bezirk. Ja, genau. Aber auch da, ich will nur vorgreifen, auch damals gab es sozusagen schon die Diskussion darum, wie werden sich die Zahlen entwickeln. Und auch damals wurde von den Bezirken immer wieder drauf gedrungen, ja, die Zahlen sehen vielleicht so aus, aber wir brauchen mehr Kapazitäten. Wie ist es unterm Strich heute gekommen? Ja, wir haben dringenden Bedarf an Kapazitäten. Vor dem Hintergrund bin ich ehrlich gesagt noch nicht so positiv optimistisch unterwegs, aufgrund der sinkenden Zahlen im Kita-Bereich, jetzt hier zu sagen, okay, wir blasen hier den Neubau von Schulen ab. Auf keinen Fall.
Das wäre jetzt auch nicht meine Frage gewesen.
Ach so, dann habe ich die Frage falsch verstanden.
Meine Frage war jetzt, welche Schlüsse ziehen Sie daraus aus dieser widersprüchlichen Situation, dass wir jetzt im Moment Schulplätze schaffen, aber die vielleicht in 10 Jahren nicht mehr brauchen, weil die Schülerzahl zurückgegangen ist.
Ja.
Also wie geht man einerseits jetzt mit dem Bedarf um und wie geht man dann eventuell mit den Räumlichkeiten um? Nutzt also man dann um oder was macht man dann?
Also ja, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir die Bedarfe nicht haben werden, weil Berlin und Pankow wird weiterhin wachsen. Pankow ist einer der stärkst wachsenden Bezirke, der größte Bezirk, was die Einwohnerzahl angeht. Es gibt keinen Bezirk, der so groß ist wie Pankow. Wir sind ja fast doppelt so groß wie Spandau, ja, von der Einwohnerzahl. Ja, sorry, ist Wikipedia aufrufen, Einwohnerzahlen vergleichen und dann stellt man fest, wie groß Pankow ist. Und Pankow bildet weitere Wohnbaupotenziale, wo sozusagen weitere Pankow hinzukommen werden. Von daher teile ich nicht die Auffassung, dass wir uns jetzt hier zurücklehnen und sagen, oder prophezeien könnten, dass wir jetzt irgendwann Überkapazitäten in Pankow haben, mitnichten. Die Prognosezahlen sind andere. Ja, also wie gesagt, eingangs haben wir schon die Zahlen jetzt hier erörtert, vor dem Hintergrund, dass Pankow weiterhin wachsen wird, vor den Neubauquartieren, die wir sozusagen vor der Brust haben, werden wir diese Schulplätze brauchen. Deswegen schließe ich mich der These, dass es sozusagen zu Überkapazitäten in Pankow kommen könnte, nicht an.
Okay. Wir haben jetzt das Problem, also Sie haben es jetzt gerade schon auch impliziert, in Pankow die Situation, dass der Platz, wo Schulen gebaut werden könnten, sehr ungleich verteilt ist. Also im Innenstadtbereich gibt es einfach kaum freie Grundstücke, wo man sagen könnte, da stellen wir jetzt einfach mal eine Schule hin. Auch im benachbarten Bezirk Mitte wird es schwierig, weil man sagt, wir wollen hier irgendwo eine Schule hinstellen. Das heißt also, dass die Schulen, wenn man da neu baut, wahrscheinlich eher in den äußeren Ortsteilen gebaut werden.
Mhm. Fürs Protokoll, der Stadtrat nickt. Also ja, absolut. Das ist korrekt. Wir werden in den äußeren Ortsteilen Pankows auf jeden Fall die Entwicklung von neuen Schulen erleben. Das ist ohne Frage so. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich im Rahmen der Sanierung oder Erweiterung natürlich auch die innenliegenden Schulen zu erweitern. Bestes Beispiel Rosa Luxemburg. Ja, Rosa-Luxemburg-Gymnasium liegt jetzt nun mal im Zentrum Pankows, ja, im Herzen von Pankow. Und hier erweitern wir halt eben die Schule. Ne? Oder eben halt eben Kurt Tucholsky durch den modularen Ergänzungsbau erweitern wir die im Zentrum liegende Schule. Gleiches gilt natürlich auch für die Heinz Brandt. Ja? Aber Sie haben recht, natürlich komplett neu gebaute Schulen, also wirklich von Sockel auf an, die werden in den äußeren Bezirken, Randbezirken dann entstehen, da wo halt eben die neuen Stadtquartiere auch entstehen werden.
Wenn Sie jetzt sagen, also ja, Sie haben gerade schon den Begriff mobiler Ergänzungsbau genutzt, aber wenn ich jetzt so den Begriff Schulerweiterung höre oder Kapazitätserweiterung, kommt mir mittlerweile ganz oft der Begriff zusätzliche Klassen in den Kopf, die halt irgendwo mit eingerichtet werden. Dann heißt es, dann müsst ihr eine weitere Klasse aufmachen. Das ist dann immer der Moment, wo Schulen sagen, wir haben aber keine Räumlichkeiten mehr. Hm. Die Diskussion hatten wir jetzt zuletzt häufiger mal gehabt. Wie kann man denn da drum rumkommen? Oder die Frage, die ich mir auch an mehreren Punkten gestellt habe, wie kann denn das passieren, dass ein Schulamt sagt, ihr müsst eine weitere Klasse aufmachen und die Schule aber sagt, hättet ihr uns mal vorher gefragt, hätten wir euch gesagt, wir haben keine Räumlichkeiten mehr.
Also jetzt der Zusammenhang mit dem modularen Ergänzungsbauten ergibt sich mir jetzt gerade nicht, weil das...
Nee, weil den Punkt hatten sie ja gebracht, aber trotzdem haben wir immer wieder die Situation, dass das heißt, ihr müsst eine weitere Klasse in bestehenden Räumen aufmachen. Hm. Wie kommen wir denn da weg von?
Wie kommen wir denn da weg von? Naja, wenn wir sozusagen den Luxus haben, grob gesagt, nicht mehr so viele Schüler und Schülerinnen, also wenn der Druck auf unser Schulsystem in Pankow, wirklich nur in Pankow, nicht mehr so exorbitant ist, dann kommen wir davon weg, so an der Stelle. Natürlich zeige ich da Grenzen auf, wo es sozusagen nicht mehr geht. Also Sie bekommen ja am Ende sozusagen als Eltern Und als, ich nenne es jetzt mal Außenstehende, weil sie natürlich nicht in den Prozessen innerhalb des Bezirksamts drin sind, aber ich nehme sie da gerne mal mit, da werden viele Gespräche geführt innerhalb des Bezirksamtes, auch mit den Schulleitungen, wenn sozusagen diese zeitlichen Aspekte dann da sind, wir die Zeit haben, auch viel zu reden, dann tun wir das auch. Dann wird darüber gesprochen, dann wird geredet und wird gesagt, können wir das dort machen? Machen wir mit der Schulaufsicht, machen wir dann mit der Schulleitung? Wenn wir sozusagen wirklich die Zeit dazu haben, auszuloten, was möglich ist und was nicht. Aber vor dem Hintergrund dieser eklatanten Platznot und wir dann zu der Feststellung kommen, okay, wenn es möglich scheint, weil eben Raumkapazitäten so und so aussehen, weil man hier zum Beispiel diesen Teilungsraum doch nutzen kann, um noch eine Klasse einzurichten, um halt den vielen Pankower Eltern den Wunsch und der Schülerschaft den Wunsch zu erfüllen, einen Schulplatz in Pankow zu bekommen und halt eben nicht in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Reinickendorf oder im schlimmsten Fall dieses Jahr eben auch passiert, Neukölln, alles möglich, ja. Also das Schulgesetz lässt ja zu, eine Stunde Wegzeit von Haustür zu Haustür. Also das heißt, nicht nach Neukölln zu müssen. Dann versuchen wir natürlich, diesem Wunsch nachzukommen und richten dann Schulplätze an bestehenden Schulen ein und sagen, okay, klar, das geht mit Einbußen im Bereich sozusagen der Qualität einher, weil wir natürlich Räumlichkeiten hier stärker nutzen, vielleicht ein Teilungsunterricht dadurch nicht mehr möglich wird, weil wir diesen Schulraum nochmal explizit belegen mit einer Klasse. Davon wegzukommen kann nur heißen, weiter erweitern, weiter Schulen bauen.
Einer der Gründe, warum ich jetzt gefragt habe, also ich bin ja auch ein regelmäßiger Zeitungsleser, wollte jetzt eigentlich auch gar nicht so einzelne Schulen irgendwie hier so dieses Gespräch führen, aber weil es ja auch, wie gesagt, in der Presseberichterstattung drin gewesen ist, wir hatten eine Klasseneröffnung in der Wilhelm-von-Humboldt-Schule hier in Pankow. Das ist eine Gemeinschaftsschule, die hatten jahrgangsübergreifendes Lernen, da gab es dann die Anordnung vom Schulamt, ihr müsst jetzt bitte eine jahrgangshomogene siebte Klasse einrichten. Und das ist dann so ein Moment, wo ich mich dann einfach frage, ja okay, räumlich und mit den Argumenten, die sie mir jetzt vorgetragen haben, verstehe ich das. Aber ich frage mich dann, wie kann eine Entscheidung zustande kommen, die eigentlich komplett gegen das Schulprogramm geht? Dass man sagt, wir ordnen jetzt hier die Eröffnung einer homogenen Klasse an, obwohl das Schulprogramm überhaupt gar nicht darauf ausgelegt ist, dass eine Schule mit jahrgangshomogenen Klassen arbeitet.
Dafür müssen Sie auch die Historie davor, die bringe ich aber gerne mit, sozusagen mit erläutern. Also, bei der K11 ist es so, dass wir, klar.
Das ist die Schulnummer.
Entschuldigung, bitte.
Das ist die Schulnummer.
Hm. Richtig, Herr Fechner, das ist die Schulnummer. Es ist so, dass Sie, jahrgangsübergreifendes Lernen machen, aber hier ging es halt eben genau um diesen expliziten Fall. Wir haben versucht, weitere Schulplatzkapazitäten irgendwie nutzbar zu machen. Wir haben einen modularen Ergänzungsbau an der G49, Grundschule an der Rennbahnstraße.
Vielen Dank.
Grundschule an der Rennbahnstraße, wo diese Schulgemeinschaft damals in diesem Map sozusagen aufgewachsen ist, ja, hochgewachsen ist sozusagen. Und wir dann, nachdem der eigentliche Schulbau fertig war, diese Schulgemeinschaft aus diesem Map rausgeholt haben und in ihr neues Schulgebäude reingesetzt haben. Die wachsen weiter auf. Jetzt ist aber der Map an dieser Stelle sozusagen leer. Ja, der wird derzeit nicht genutzt. Und jetzt stelle ich zwei Punkte gegenüber. Wir haben einen leerstehenden Map und eklatante Schulplatzbedarfe. Natürlich machen wir und suchen wir Mittel und Wege, diesen modularen Ergänzungsbau dort an der Stelle dann auch zu nutzen. Also irgendwie Schulplätze in Pankow anzubieten, um halt Sekundarstufenplätze anzubieten. Nun haben wir da eine Grundschule. Diesen Map kann ich nicht an die Grundschule anbinden, weil wenn er Sekundarstufenplätze anbieten soll, kann ich den nicht an eine Grundschule anbieten, anbinden. Das geht nicht. Also muss es eine weiterführende Schule sein, an die ich diesen Map anbinde. Und in den Gesprächen haben wir dann zum Glück die Lösung gefunden, dort halt eben mit der Wilhelm von Humboldt ein Filialstandort. Ja, also er ist ja losgelöst vom eigentlichen Standort der Wilhelm von Humboldt sozusagen anzugliedern. Zielsetzung dieses, sagen wir, ich nenne ihn mal Setzlings, ja, ist es, später ein Teil der Grundschule an der Rennbahnstraße zu werden und dass die Grundschule an der Rennbahnstraße dann sich zu einer Gemeinschaftsschule entwickelt. Da ist sie jetzt aber noch nicht, weswegen ich diesen Map mit seiner Schülerschaft der Sekundarstufe 1 nicht an die Grundschule anbinden darf, weil das wäre nicht rechtlich konform. Es muss eine weiterführende Schule sein, die diesen Map führt mit seinen beiden Klassen. Und das hat sozusagen die Wilhelm von Humboldt übernommen, hat gesagt, ja, wir führen diesen Filialstandort vor dem Hintergrund dessen, dass er dann perspektivisch mit der G49, also der Grundschule an der Rennbahnstraße, eine Gemeinschaftsschule wird. Und dann haben wir eine Gemeinschaftsschule und aufgrund des Aufwachsens sozusagen erstmal homogene Klassen. Diese beiden Klassen, die dort jetzt eingerichtet wurden, sind mit der Zielsetzung gegründet worden, sie später an die G49 anzugliedern und eine Gemeinschaftsschule draus zu machen.
Aber okay, aus der Logik heraus verstehe ich es, aber wäre dann nicht sinnvoller gewesen zu sagen, wir nehmen eine weiterführende Schule mit jahrgangshomogenen Klassen?
Und da kommt wieder der Punkt zum Tragen, wer schafft es noch, welche Schulgemeinschaft, welcher Personalkörper ist sozusagen derzeit in der Lage, einen Filialstandort noch mit zu organisieren. Da steckt ja auch Manpower dahinter. Und auch das spielt eine Rolle. Und deswegen ist die Entscheidung auf die Wilhelm von Humboldt da gefallen, gemeinschaftlich mit der Wilhelm von Humboldt, weil wir natürlich auch mit der Schulaufsicht verschiedenste Gespräche geführt haben, welche weiterführende Schule in Pankow könnte sozusagen die Organisierung dieses Filialstandortes übernehmen. Und da ist sozusagen die Wilhelm von Humboldt dabei gewesen, weil Frau Bauch halt eben auch entsprechende Expertise hat. Es ist schon eine Gemeinschaftsschule. Wir wollten ja sozusagen dahin, dass es eine Gemeinschaftsschule wird. Also bietet sich natürlich an, dass es eine Gemeinschaftsschule ist, die diesen Filialstandort betreibt und die G49 und die dortige Schulleiterin gleich von dieser Expertise auch profitieren kann. Wenn ich da jetzt eine reine ISS ransetze, dann hat das, dann ist der Win-Win-Faktor nicht so groß, als wenn ich eine Gemeinschaftsschule nehme, die diesen Filialstandort leitet und gleichzeitig sozusagen Know-how für dann die zukünftige Schulleitung mitgibt und sagt, so läuft es bei mir an der Gemeinschaftsschule, hier ist, ich führe diese Klassen und so weiter und so fort. Da ist sozusagen der Personalfaktor und einfach auch der Knowledge-Faktor sehr hoch.
Ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt, kam jetzt die Begeisterung für diese Idee eher vom Bezirksamt und hat man die Schulleitung überredet oder war, weil die Schule, ich hatte das Gefühl aus der Berichterstattung, dass die Schulleitung da vielleicht ein bisschen zurückhaltender war in ihrer Begeisterung für das Modell am Anfang.
Also die Idee kam von uns, ohne Frage. Da brauchen wir auch keinen Hehl drum machen. Finde ich auch gar nicht schlimm, dass die Idee von wo aus sie kommt. Ging einfach schlichtweg darum, und das ist ja auch unser expliziter Job, Ideen zu entwickeln, wie wir Schulplätze in diesem Bezirk schaffen können. Dementsprechend sage ich voller Inbrust, natürlich kam die Idee von uns, wie wir es schaffen können, hier weitere Schulplätze für Pankower Schüler zu schaffen. Und Begeisterung auf mehr Arbeit und so weiter und so fort, na klar, bedeutet das erstmal wieder mehr Kraftanstrengung auch für die Schulleitung, für die der Wilhelm von Humboldt und dem Team, was dahinter steht. Das ist alles nachvollziehbar und ich bin sehr dankbar, dass Sie sozusagen diese Herausforderung auch angenommen haben und sich dieser Aufgabe sozusagen stellen, hier sozusagen diesen Filialstandort zu betreiben und dann perspektivisch an die Gemeinschaftsschule dort an der Rennbahnstraße dann zu übergeben.
Wir sind jetzt im September 25. Also heute ist der 16. September, glaube ich, oder 15. September.
15.
Das heißt also Schuljahresanfang. Was ist denn Ihre Prognose für das Schuljahresende? Wie viele Kinder werden wir nicht in Pankow beschulen können und wie viele zusätzliche Klassen werden wir aufmachen müssen?
Ich habe die Fragestellung nicht verstanden, weil am Jahresende, müssen Sie mir noch mal aufklären, warum ich am Jahresende neue, das passiert erst zum nächsten Schuljahr.
Richtig, aber was ist denn Ihre Prognose? Also wie viele Kinder werden wir sozusagen in diesem Delta haben, was Sie vorhin genannt hatten?
Ach so.
Sie haben es gesagt, also ich kann natürlich nicht gucken, was in 10 Jahren ist, weil die Prognose
ja, klar, logisch.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass man als Bezirksamt ja durchaus schon mal eine Planung macht im September. Wie sieht es denn nächstes Jahr eigentlich aus?
Unsere persönliche Einschätzung ist, dass das Delta größer werden wird. Explizite Zahlen machen wir dazu nicht. Also wir machen keine Jahresvorhersagen, sondern wir gucken uns sozusagen perspektivisch an, wie wird sich dieses Delta entwickeln. Wir gehen davon aus, dass das Delta noch in den nächsten 3 Jahren größer wird. Wir werden in den nächsten 3 Jahren weiterhin Zuwächse im Sekundarstufenbereich 1 haben. Davon gehen wir derzeit im Bezirk Pankow aus und dementsprechend Schulplatzbedarfe haben oder halt eben in den Ausgleichskonferenzen mit den anderen Bezirken um weitere Schulplätze in anderen Bezirken kämpfen müssen, dass wir für alle unsere Schüler hier einen Schulplatz anbieten können.
Wir hatten jetzt im letzten Jahr die Schulgesetzänderung mit den geänderten Zugangsregelungen, insbesondere für die Gymnasien. Mhm. Da ist viel darüber diskutiert worden. Und da gibt es jetzt im Moment so zwei gegensätzliche Prognosen. Die eine Prognose sagt, das wird zu einer höheren Auslastung der ISSen führen, bei einer geringeren Auslastung der Gymnasien. Eine andere Lesart und Prognose ist, nee, wird sich jetzt nicht so wahnsinnig viel bei den Gymnasien verändern und bei den ISSen eigentlich auch nicht, also zahlenmäßig zumindest nicht. Was ist denn Ihre Prognose?
Meine Prognose ist, dass wir in Pankow fast nichts davon merken werden. Vor dem Hintergrund dessen, dass wir aufgrund des hohen Drucks auf unsere Schulplätze, also die Menge an Bewerber auf den Schulplatz, ne, weil wir zu wenige Schulplätze haben, einen hohen Druck haben. Also wir werden weiterhin viele Bewerbungen auf den ISS als auch auf den gymnasialen Bereich haben. Der Effekt, glaube ich, den wir in Pankow sehen werden, ist, dass wir nicht mehr diese Thematik mit den Rückläuferklassen haben, die jedes Jahr aufs Neue uns vor Herausforderungen stellte, halt eben komplette, ich glaube, letztes Jahr waren es 2 Rückläuferklassen in Summe, 2 oder 2,5 Rückläuferklassen irgendwo an einer ISS noch zwangsweise einrichten mussten. Und da wären wir dann auch wieder bei Ihrem Punkt, ne? Eine Schule sozusagen nochmal einen Raum wegzunehmen, um zu sagen, wir müssen hier eine Rückläuferklasse bilden, weil wir jetzt halt eben 2 Klassenstärken haben, die halt eben das Jahr am Gymnasium nicht geschafft haben. Und dann müssen, das werden wir in Pankow nicht mehr haben. Aber ansonsten gehe ich persönlich einfach auch von den Notendurchschnitten, die wir auch bei ISS-Bewerbungen ja feststellen, ne? Von 1,1 bis 1,4 und solche Späße auf integrierte Sekundarschulen oder Gemeinschaftsschulen.
Komplett absurd, wenn ich das mal so sage.
Genau, richtig. So, das liegt einfach auf schlichtweg vor der Menge der Schüler sozusagen, dass eben viele, knapp 25% der Schüler und Schülerinnen in Berlin, die eine Gymnasialempfehlung haben, bewerben sich explizit auf ISS-Plätze. Auch diesen Effekt haben wir noch dazu, ne? Also da wird ist ja auch der Trend einmal umgekehrt, ne? Also von daher gehe ich davon aus, dass wir in Pankow diesbezüglich keinerlei Feststellungen haben werden.
Hm. Ich würde es noch mal ganz kurz einordnen. Also Rückläuferklassen, Sie haben es gerade schon angeschnitten, bedeutete in der Vergangenheit bei Schülerinnen und Schülern, die 7. Klasse am Gymnasium nicht bestanden haben, die haben dann keine 7. Klasse an der ISS besucht, sondern wurden in die 8. Klasse der ISS versetzt.
Genau, richtig.
Was dann dazu führte, einfach aufgrund der Menge der Schülerinnen und Schüler, dass dann weitere Klassen.
Richtig, wir mussten dann weitere Klassen einrichten an ISSen. Und das ist natürlich zum einen, finde ich persönlich, eine ganz schöne emotionale Belastung für die Schüler, die es betrifft, mhm, ne, die das Gymnasium dann verlassen müssen, also einen Schulwechsel durchführen müssen. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt ein absoluter Befürworter, was diese Novelle angeht, dass diese Rückläuferklassen in Zukunft nicht mehr geben wird.
Okay. Ich würde mal den Themenkomplex wechseln. Da haben wir vor den Ferien, also mit wir meine ich jetzt so die interessierte Öffentlichkeit und auch die Politik, und Sie waren daran ja auch beteiligt an der Debatte, haben wir sehr viel diskutiert über die sogenannten Schwimmbusse. Das heißt also, private Busunternehmen, die Schülerinnen und Schüler zu den Schwimmhallen gefahren haben, da wurde die Finanzierung gestrichen. Da habe ich mich ein bisschen im Nachhinein gewundert, wie kam denn diese Entscheidung zustande und auch die Kommunikation da drumherum. Ich fange auch mal vom Ende an. Wie viele Angebote konnten erhalten bleiben?
Ich glaube, der letzte aktuelle Stand sind 13 Schulen, befördern wir im Bezirk noch.
Von 40 ungefähr, ne?
Ja, ungefähr. Wir haben aber im Vorfeld schon weniger befördert. Also Herr Fechner, wenn Sie mir zugestehen, suche ich nach der Mappe.
Ja. Dann unterbrechen wir die Aufzeichnung an der Stelle kurz. So, und damit ist diese kleine Pause beendet. Der Stadtrat hat Tabellen geholt.
Genau, da haben wir nämlich die expliziten, also.
Was ist uns dann verloren gegangen? Ich frage mal so rum.
Na, ich antworte mal andersrum. Okay. Wir haben noch 13 Schulen sozusagen im Bezirk, die jetzt sozusagen eine Beförderung noch haben. Also wo die Schüler und Schülerinnen von der Schule zur Schwimmhalle befördert werden. Und dann haben wir insgesamt 37 Schulen, die entweder mit dem ÖPNV oder zu Fuß zur Schwimmhalle kommen. So ist der aktuelle Stand. der Schulen.
Und genau. Das sind aber nur die Drittklässlerinnen und Drittklässler.
Das sind nur die Drittklässler, die wir auch erfassen an der Stelle, weil auch wir nur seit jeher nur die Drittklässler befördert haben. Also Zweitklässler haben wir nie befördert als Bezirk, weil das klar, also das keine nicht, also im Rahmenlehrplan so nicht vorgesehen ist, dass in der zweiten Klasse kann man machen, ohne Frage. Das ist auch begrüßenswert, wenn man in der zweiten Klasse Schwimmunterricht macht. Aber im Rahmenlehrplan ist vorgesehen, dass bis zum Abschluss der dritten Klasse die Schwimmfähigkeiten erworben sein müssen. Und so ist es sozusagen seitens der inneren Schulangelegenheiten geregelt, dass im dritten Schuljahr sozusagen die Fähigkeiten erworben werden. Deswegen, manche Schulen haben sich entschieden, zum Beispiel diesen zusätzlichen Schwimmunterricht mit anzubieten. Anstelle Sportunterricht haben sie Schwimmunterricht angeboten. Aber hier hat auch schon seit jeher die Beförderung, wenn dort Beförderung stattgefunden hat oder stattgefunden hat, dann wurde das seitens der Elternschaft des Fördervereins finanziert, aber nie seitens des Bezirksamtes bei den zweiten Klassen.
Wie kam denn diese Entscheidung zustande? Also irgendwie, vielleicht können Sie uns da oder mich da nochmal ganz kurz mitnehmen.
Genau. Die Entscheidung kam diesbezüglich so zustande, dass wir finanziell nicht mehr genügend Mittel hatten, um die Schwimmbusbeförderung hier bis zum Schuljahresende durchzufinanzieren. Also, oder auch bis zum Jahresende durchzufinanzieren. Hatte folgenden Hintergrund. Das Schul- und Sportamt war dran seit, ich glaube jetzt, die letzten Verträge liefen jetzt 3 oder 4 Jahre. Und alle paar Jahre muss man natürlich logischerweise im Vergaberecht auch mal neu ausschreiben. Ne? Verträge können nicht immer so weiterlaufen. Und wir hatten Verträge, die waren halt eben schon bis zu 4 Jahre alt und hatten entsprechende Bedingungen. Nun wissen wir, dass in den letzten 4 Jahren so einiges auf dem Weltmarkt passiert ist. Vor dem Hintergrund verschiedenster Ereignisse und dem gegenüber steht einfach die Pflicht des Schul- und Sportamtes, Verträge neu auszuschreiben, also auch die Beförderung zum Schulschwimmen. Das ist passiert in den letzten Jahren und dementsprechend kamen natürlich auch neue Preise zustande. Also wir haben sozusagen das Angebot zur Beförderung neu ausgeschrieben und die Preise waren halt um ein Vierfaches höher an einigen Stellen als der Titel, für hergegeben hat, also der Titel zur Schwimmbusbeförderung. Woran liegt das? Der Haushalt 24/25 wurde in 23 beschlossen. Und sozusagen das wurde damals nicht sozusagen prognostiziert, dass diese Preise so teuer oder teurer werden. Mhm. Oder man hat es in der Haushaltsaufstellung einfach nicht berücksichtigt. Und vor diesem Hintergrund waren diese finanziellen Mittel, die mir da zur Verfügung stehen, also es sind mir keine finanziellen Mittel abhanden gekommen oder mir wurde irgendwas gestrichen oder sowas, sondern einfach aufgrund der Preissteigerung, die stattgefunden hat, hat das Geld, was ich hatte, nicht mehr ausgereicht. Das ist sozusagen der Fakt für das Jahr 25. Dazu gehört noch was. Und zwar sind wir aktuell im Bezirk ja gerade, wie das ganze Bundesland Berlin, in der Haushaltsaufstellung für die nächsten kommenden 2 Jahre. Und hier muss man einfach schlichtweg resümieren, dass alleine bei der Haushaltsplanaufstellung, also bei dem Entwurf, den wir als Bezirksverwaltung machen, wurde entschieden im Eckwertebeschluss, das ist sozusagen der erste Step, ne, zu einem Haushalt, werden Eckwerte bestellt, also jeder Geschäftsbereich, jeder Stadtrat hier in diesem Bezirk kriegt seinen Eckwert für seinen gesamten Geschäftsbereich und hier wurde in diesem Eckwertebeschluss halt eben auch die Feststellung gemacht, dass der Geschäftsbereich 2, Schule, Sport und Facility Management, in der Summe 700.000 Euro einzusparen haben in den nächsten 2 Haushaltsjahren. So, und auch diesem Punkt geschuldet, muss ich natürlich Vorsorge treffen und sage, ich habe weniger Geld zur Verfügung in Summe. Ich muss das meiste sparen von allen Geschäftsbereichen. Das wurde hier beschlossen durch das Bezirksamtsgremium und da muss ich Vorsorge schaffen. Aber wie gesagt, das erstmal sozusagen zur Genese. Wie ist es dazu gekommen? Geld ist es nicht weniger geworden, sondern ich kann von dem gleichen Geld weniger kaufen. Das ist das sozusagen der Punkt. Und deswegen mussten wir uns dann überlegen, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Wir hatten anfänglich Anfang des Jahres schon mal eine Reduzierung vorgenommen, weil wir gesehen haben, okay, wir müssen eine Reduzierung vornehmen und hatten die Kriterien angepasst, wann, in welchen Fällen sozusagen Schulen befördert werden und in welchen Fällen eben nicht. Da hatten wir schon mal eine Anpassung vorgenommen. Auch damals gab es natürlich auch Widerspruch und das ist auch alles legitim an der Stelle. Und auch da bin ich zu verschiedenen Schulen getingelt und habe das erklärt, woran es liegt. Zum Beispiel, ich mache es nur als ein Beispiel für viele. Ja. War ich bei der Grundschule in Alt-Karow, habe erklärt, warum werden sie zukünftig nicht mehr zur Schwimmhalle befördert, weil sie jetzt in das Kriterium, in die angepassten Kriterien halt eben reinfallen und auch den Weg mit dem ÖPNV zurücklegen können. Wie gesagt, hier war der positive Effekt und das werden wir auch jetzt hier im späteren bei den jetzt neuen Schulen, die jetzt mit ÖPNV oder zu Fuß gehen, das hinterher natürlich mit den Schulen auswerten. Hier war zum Beispiel der Lerneffekt, dass es gar nicht so schlimm ist, mit dem ÖPNV zu fahren. Es lässt sich durchaus bewerkstelligen. Das wird an anderen Schulen anders sein. Ich will nicht sagen, dass das sozusagen für alle gleichermaßen gilt. Aber ich, das Einzige, wofür ich auf jeden Fall werben will in der Angelegenheit, ist, mit offenem Geist da ranzugehen und zu sagen, wir gucken, wie es funktioniert, ob es machbar ist und so weiter und so fort. Und bei der Elternversammlung mit den Schulleitungen zusammen, die letzte Woche stattgefunden hat, haben wir uns darauf verständigt, dass wir uns in 2 bis 3 Monaten einfach nochmal in genau dieser Konstellation hinsetzen und darüber sprechen, wie ist es gelaufen, welche Probleme gab es, wo können wir vielleicht als Schul- und Sportamt noch abhelfen und werden uns sozusagen auch weiterhin diesem Thema widmen und versuchen, das Bestmögliche mit der viel zu kurzen Decke rauszuholen.
Jetzt haben Sie gerade ganz viel davon gesprochen, dass man miteinander spricht. Haben Sie mit der Schule gesprochen, mit der Elternschaft gesprochen, haben erklärt, worum es geht, haben überlegt, wie gehen wir denn jetzt damit um? In der Zeit, als dieses Thema hochgekocht ist, hatte ich einen komplett anderen Eindruck, nämlich das Amt hat was entschieden und danach mussten die Schulleitungen erstmal erklären, warum das ein Problem ist. Also ich habe da auch selber drauf geguckt, ich bin ja nun selber in mehreren Schulen mit meinen Kindern sozusagen und ich habe mich dann auch gefragt, also alleine dieser Umstand, man wird jetzt halt nicht mehr hingefahren als Klasse, sondern die Klasse muss mit dem ÖPNV dahin, das kostet ja einfach auch Zeit. Wo ich mich wirklich gefragt habe, so okay, wie kann denn das Bezirksamt zu der Annahme kommen, man schafft dann trotzdem noch den Schwimmunterricht? Wurde das mal vorher miteinander besprochen mit den Schulen?
Also als diese Entscheidung getroffen wurde, mussten schnelle Entscheidungen getroffen werden, weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt folgende Wahl, vor der ich stand. Entweder ich gehe jetzt sozusagen in die Gespräche, die brauchen Zeit. Da müssen wir uns nichts vormachen, die brauchen einfach auch Zeit dann. Entweder ich gehe jetzt in die einzelnen Gespräche mit den einzelnen Schulleitungen und der Prozess ist dem Schul- und Sportamt ja auch nicht unbekannt. Also uns ist doch klar, welche Probleme die Schulen haben, weil wir den Prozess ja schon gemacht haben, nämlich mit jenen, die am Jahresanfang 2025 schon reduziert wurden. Da ist es ja nicht anders. Auch dort wurden klar uns die Probleme aufgezeigt, die sie damit haben, wenn wir sie nicht mehr befördern. Also von daher ist uns das Problem ja bekannt. Ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen, was die Schulen dann für Probleme haben, ohne Frage. Hier mussten jedenfalls Entscheidungen getroffen werden. Und zwar die Entscheidung, entweder ich befördere weiterhin alle weiter und das noch ungefähr einen Monat. Oder ich ziehe jetzt schnell die Reißleine, treffe Entscheidungen, um hier den Schwimmunterricht für alle zu sichern, indem wir sagen, wir heben die Kriterien an und nur noch 13 Schulen dieses Bezirkes, die so schlecht liegen vom ÖPNV her, ÖPNV-Anbindung oder zu Fuß, ja, dass diese weiterhin das Jahr 2025 befördert werden zum Schwimmunterricht und den Schwimmunterricht sicherstellen können. Oder ich hätte gesagt, wir befördern weiterhin alle jene vor den Sommerferien, nach den Sommerferien genauso weiter. Aber dann wäre eben jetzt Feierabend gewesen und keine Schule hätte mehr befördert werden können. Das war sozusagen der Punkt. Da musste die Entscheidung jetzt getroffen werden, weil, wie gesagt, hier eine Reaktion unbedingt abverlangt wurde.
Wobei das verstehe ich tatsächlich nicht so ganz. Also wenn man sagt, man kauft bestimmte Dienstleistungen ein, dann hat man ja einen Vertrag mit den Dienstleistern. Mhm. Dann könnte ich ja auch nicht sagen, mir ist das Geld zwischendurch ausgegangen, ab Zeitpunkt X kappe ich jetzt einfach mal meine Verträge, weil die Verträge sind ja trotzdem eingegangen.
Ja.
Da wüsste ich einfach ganz gerne, wäre das denn nicht eine Alternative gewesen zu sagen, ich trete mal an die BVV heran oder an den Hauptausschuss im Abgeordnetenhaus und sage, wir haben hier ein Problem?
Genau, das ist ja in einer anderen Form passiert. Also den Weg, den Sie aufziehen, zeigen denen, das ist nicht der richtige, weil die BVV mir nicht mitten in der Haushaltsdurchführung Gelder verschaffen kann.
Nee, das ist richtig, aber das wäre ja vielleicht ein Weg dann Richtung Haushaltsausschuss gewesen, also Hauptausschuss.
Ja, ja, genau. Also der Punkt wäre gewesen, ich will nur auf die Punkte, weil Sie gesagt haben, an die BVV herantreten oder an den Hauptausschuss, wollte ich diesen Weg jetzt gleich mitzeichnen. BVV wäre nicht der richtige Ansprechpartner gewesen, weil die BVV bei der Durchführung sozusagen, auch wenn sie es will, und das hätte sie definitiv gewollt, mich nicht unterstützen kann. Sie kann nicht einfach weitere Gelder zur Verfügung stehen oder bei der Durchführung des Haushaltes sagen, zum Beispiel Entscheidungen treffen, Gelder von einem anderen Geschäftsbereich abzuziehen und im Geschäftsbereich 2 zur Durchfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Das ist so nicht vorgesehen. Die Variante, die wir versucht haben, und jetzt komme ich zum zeitlichen Aspekt auch gleich wieder zu, wir haben Anträge auf überplanmäßige Ausgaben gestellt und haben die natürlich auch an die Senatsverwaltung für Finanzen gerichtet und haben gesagt, wir brauchen das Geld, weil wenn wir an den Hauptausschuss herantreten wollen als Bezirk, gibt es immer eine Grundregel, nur mit der Mitzeichnung der Senatsverwaltung für Finanzen. Das heißt also, wir müssen mit Einverständnis der Senatsverwaltung für Finanzen müssten wir an den Hauptausschuss. Wir haben aber die Notwendigkeit steht hier nicht, weil man stellt, so nennt sich dieses Amtskonstrukt, man stellt diesen Antrag auf überplanmäßige Ausgaben und sagt, wir brauchen das Geld. Die Antwort für 2024 war dann nein. Für 2025 haben wir sie dann auch mit nein beantwortet bekommen, in der Hoffnung, dass wir aber die Zusage bekommen, weil wir diese Gelder schlichtweg brauchen, um diese Beförderung sicherzustellen, war halt, dass wir eine Zusage bekommen. Die haben wir nicht bekommen. Das war einfach der Punkt. Und an diesem Punkt mussten wir umlenken. Und zwar dann eben schnell, weil wir eben keine Zusage dafür bekommen haben seitens der Senatsfinanzverwaltung, dass wir diese Gelder zur Verfügung gestellt bekommen. Aussage hierzu war, es ist keine gesetzliche Pflicht der Bezirke, die Kinder zum Schwimmunterricht zu befördern. Das war sozusagen die Aussage der Senatsfinanzverwaltung. Den Bezirken ist es hier freigestellt, Finanzmittel aus ihrer Globalsumme zu verwenden, die Schüler zum Schwimmunterricht zu befördern, aber sie müssen es aus ihrer eigenen Globalsumme machen. Sie kriegen von uns keine weiteren Gelder mehr zur Verfügung gestellt. Das bedeutet unterm Strich, ich hätte diese Gelder aus der Globalsumme gebraucht. In meinem eigenen Geschäftsbereich standen mir diese Mittel nicht zur Verfügung und in anderen Geschäftsbereichen ebenfalls nicht. Hierzu gab es auch einen entsprechenden Beschluss des Bezirksamtes, wenn ich auf das Konstrukt Bezirksamt nochmal eingehen soll, dann müssen Sie es mir sagen, Herr Fechner.
Also im Grunde, ganz kurz gefasst, man hätte das Geld von woanders nehmen müssen, aus dem bezirklichen Haushalt. Und
genau.
Da war es aber offensichtlich auch nicht.
Richtig. Dazu hat das Bezirksamt einen Beschluss gefasst und hat als Gremium dieser 6 Stadträte gesagt, diese Gelder haben wir nicht. Punkt. Und damit muss ich arbeiten.
Okay. Warum wurde das nicht so kommuniziert? Also ich kann mich erinnern, das hat bei mir selbst ein bisschen Ärger ausgelöst, als ich sozusagen die Erklärung gelesen habe, die von Ihnen wohl kam, warum das für die Schülerinnen und Schüler ja jetzt ein Mehrwert wäre, mit dem ÖPNV oder zu Fuß zur Schwimmhalle zu kommen. Mhm. Und ich habe mich zuerst bei dem etwas spitzen Gedanken erwischt, verdammt, die gleiche Antwort würde mir wahrscheinlich eine KI geben, wenn ich sie frage, warum ist es sinnvoll, dass Kinder zu Fuß oder mit dem ÖPNV zur Schwimmhalle fahren? Ich habe dann gedacht, nicht so cool, ich frage die KI trotzdem mal und die hat mir exakt diese Antworten ausgeworfen. Ich habe mich wirklich gefragt, war das notwendig? Also jetzt nochmal herauszustellen, weil das ja irgendwie klimaschutzrelevant sein kann oder weil das ja die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler fördert, weil in dem Moment das Problem war ja eigentlich ein komplett anderes. Und die erste Erklärung war ja auch eine andere.
Also in der Erklärung waren ja mehrere Punkte genannt, auf die Sie jetzt hinaus wollen. Ich gehe erstmal auf die Genese ein. Und zwar hier sozusagen der Unterstellung mit der KI.
Ich habe es tatsächlich auf dem Weg hierher auch nochmal nachgefragt.
Also lustigerweise
dieselben Antworten.
Wie plus, gesagt, KI bedient sich ja des öffentlichen Internets. Und wenn Sie natürlich einer KI jetzt ja die Frage stellen, dann wird die natürlich suchen und wird Fragen finden oder Antworten finden, die sich da mit dem decken. Ich kann Ihnen sagen, woher das kam. Dieser Punkt, weil der ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, dass das sozusagen einen Mehrwert für die Schülerschaft bildet, weil wir natürlich diesen Prozess schon durchgemacht. Ich sagte es ja eingangs, ne? Wir haben am Anfang des Jahres schon diesen Prozess durchgemacht. Und wir hatten hier auch Rückmeldungen von Schulleitungen, die exakt das, was sie dort gelesen haben, uns als Rückmeldung gegeben haben. Die haben uns gesagt, gab auch Schulleitungen in anderen Bezirken, die mit uns Kontakt aufgenommen haben, die uns mitgeteilt haben und uns sozusagen dort die Rückmeldung gegeben haben, dass sie es für ihre Schule zum Beispiel explizit vorangetrieben haben. Da wurde es seitens des Bezirkes der Schule angeboten. Die Schule hat es von sich aus ausgeschlagen. Also man hat es von Schulseite ausgeschlagen, hat gesagt, man möchte nicht mehr mit dem Bus zum Schwimmunterricht fahren, man möchte gerne laufen und den ÖPNV benutzen. Und da wurde uns zum Beispiel auch gespiegelt, dass dann die Aussage kam, dass es zum einen für die Umwelt wichtig ist, weil man das halt eben als Schulgemeinschaft so unterstützt, dass es auf jeden Fall verkehrspädagogischen Akzent hat, dass man halt eben mit der Schulgemeinschaft sich im öffentlichen Raum bewegt und sozusagen sich im Verkehr bewegt. Und diese Punkte klangen für mich von einer Schulgemeinschaft, die mir das sozusagen gegenüber gespiegelt hat, warum sie sich sozusagen proaktiv gegen den Schwimmbus sozusagen entschieden haben, ja, ohne dass es von ihnen verlangt war, habe ich natürlich aufgegriffen, weil ich das, für mich klang das auch schlüssig. Ist unterm Punkt, jede Schulgemeinschaft ist anders, ohne Frage. Für mich ist einmal der Druckpunkt gewesen, und der war ja auch in der Erklärung enthalten, Fehler meinerseits, ich hätte nur sagen müssen, was für mich die Entscheidung ist, die positiven Effekte hätte man vielleicht weglassen sollen, weil scheinbar in der Leserschaft nur noch diese zwei Aspekte gelesen wurden. Der dritte Aspekt, nämlich das Essentielle, dass die finanziellen Mittel dafür nicht mehr ausreichen, die hat schon fast keiner mehr gelesen. War traurig.
Bei mir entstand halt der Eindruck, man hat jetzt was gestrichen und überlegt sich hinterher Gründe, warum das ja gut sein könnte.
Nee, man hat was gestrichen, weil das Geld nicht mehr da war, und es hat auch einen guten Effekt. Sozusagen. Ja, natürlich, es bringt auch was Gutes mit sich an der Stelle. Man kann auch immer nur das Negative sehen, so sind wir gut, wir Deutschen, drinne, sozusagen immer nur schlechte Aspekte zu sehen, aber es kann auch gute Aspekte haben. Wie gesagt, jede Schulgemeinschaft ist unterschiedlich. Es gab Schulgemeinschaften, die haben sich proaktiv dafür entschieden. Es gab Schulgemeinschaften, die haben waren von Anfang an skeptisch dem gegenüber, machen das jetzt schon mehr als ein halbes Jahr. Und haben mir jetzt die Rückmeldung gegeben, dass es für sie funktioniert hat. Und wir werden in 3 Monaten, wenn wir uns mit allen Schulgemeinschaften wieder, werde ich wieder das Angebot unterbreiten, gemeinsam sich hinzusetzen und sich darüber zu unterhalten, wie es gelaufen ist. Und das haben wir letzte Woche, wie gesagt, auch angeboten. Und da waren, ich glaube, Teilnehmer, wir hatten, lassen mich jetzt lügen, ich glaube, 6 Schulgemeinschaften waren vertreten bei diesem Gespräch, was wir sozusagen anberaumt hatten, um über das Thema der Schwimmbusbeförderung zu sprechen, um die Themen da zu diskutieren und so weiter und so fort.
Aber 6 sind jetzt nicht wahnsinnig viele, ne, wenn man die...
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich habe die Einladung ausgesprochen, habe gesagt, wir wollen über das Thema reden und da nochmal in die Details einsteigen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, der Aufforderung sind da so grob 6 Schulgemeinschaften gefolgt.
Welche Spielräume hätten Sie denn? Also wenn die Schulgemeinschaften jetzt unisono sagen würden... Klappt doch nicht. Und Sie sagen, ich habe immer noch kein Geld?
Das habe ich aber auch in der Diskussion gesagt. Jetzt gerade aktuell ist ja der Punkt, dass wir in den Haushaltsverhandlungen für die kommenden 2 Jahre stehen. Und wenn dieser Fakt für die Schulgemeinschaften jetzt auch so explizit ein wichtiger ist, dann kann ich auch nur die Bitte an Sie herantragen, im demokratischen Prozess hier Einfluss zu nehmen und zu sagen, was sind die wichtigen Dinge, die braucht die Schulgemeinschaft. Und da sind wir natürlich als Bezirksamt das ausführende Organ. Wir führen den Haushalt durch, sagt man immer, ne? Aber wer stellt ihn auf? Aufstellen tut ihn die Bezirksverordnetenversammlung. Die Bezirksverordnetenversammlung.
Und das Abgeordnetenhaus, ja.
Und das Abgeordnetenhaus im zweiten Prozess, genau. Aber die Bezirksverordnetenversammlung setzt ja innerhalb des Haushaltes die Schwerpunkte. Also ich kann mich in seltensten Fällen erinnern, dass das Abgeordnetenhaus Schwerpunkte, also wenn Schwerpunkte in einer BVV gesetzt wurden, groß abgeändert haben, dann reden wir über vorläufige Haushaltswirtschaft und so weiter und so fort, weil überhaupt nichts mehr da war, was man irgendwie hätte steuern können an Geldern, weil alles in gesetzlichen Aufgaben schon sozusagen aufgebraucht wäre. Aber wie gesagt, Schwerpunkte können auch heute noch gebildet werden, und jetzt ist gerade die Haushaltsverhandlung auch in der BVV Pankow. Und jetzt ist der Zeitpunkt, sich demokratisch hier zu beteiligen und zu sagen, wo möchte man, dass der Bezirk Pankow seine Schwerpunkte setzt in den nächsten 2 Jahren.
Okay. Ich würde zum Ende des Gesprächs nochmal dahin zurückkommen, wo wir eigentlich ganz am Anfang mal waren. Mhm. Da hatte ich auch in der Mitte nochmal ganz kurz angedockt. Sie hatten jetzt gesagt, dieses Jahr haben wir Schülerinnen und Schüler teilweise bis nach Neukölln geschickt. War das der weiteste Weg?
Ja, meines Kenntnisstandes nach war Neukölln der weiteste Weg.
Okay, weil wir hatten mal vor ein paar Jahren irgendwie auch Dreilinden, also das Gymnasium Dreilinden versorgt mit Schülerinnen und Schülern aus Pankow.
Okay.
Das war noch unter Dr. Kühne. Den hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt. Wie groß ist das Delta im nächsten Jahr? Also sie hat gesagt, es wird ein Delta geben, das wird anwachsen. Mhm. Wie viele werden es sein?
Also wie gesagt, dieses Jahr haben wir jetzt Pankower Schüler mit Wohnhaft in Pankow grob 340 nicht versorgen können. Die haben wir in andere Bezirke geschickt. Ich gehe davon aus, dass wir beim nächsten Jahr grob bei 400 bis 450 liegen werden, die wir im eigenen Bezirk nicht versorgen können.
Okay, und das wird sich dann noch über 3 Jahre?
Ich gehe davon aus. Wir werden sehen, ich hatte es ja auf den Map nochmal abgestellt, ne? Die 2 Map-modularen Ergänzungsbauten. Hoffe natürlich, dass wir die schnellstmöglich umsetzen. Jeder modulare Ergänzungsbau sind 50 Schüler, die wir sozusagen mehr beschulen können. Das ist einmal ein Effekt, wo ich hoffe, jetzt erstmal nochmal ein paar Kapazitäten zu schaffen. Und ja, das wird sich dann in den nächsten 3 Jahren auf jeden Fall so fortsetzen.
Gibt es Bezirke im Moment, wo die Kapazitäten fallen? Also wo man sagt, wir haben, also wo die Schülerzahlen einfach fallen?
Da fehlt mir der Überblick auf die Bezirke.
In welche Richtung das dann geht?
Kann ich Ihnen an der Stelle nicht sagen. Mein Kenntnisstand ist immer so ein paar explizite einzelne Fallbeispiele, die vielleicht nicht wirklich einen Blick, aber wir haben zum Beispiel in Neukölln einige Schulen, die wesentliche und große Überkapazitäten haben, wo Schulen sozusagen auch explizit proaktiv oder beziehungsweise sagt die Schulorganisation oder das Schul- und Sportamt entscheidet oder die dortige Schulstadträtin oder Stadtrat, weiß ich jetzt nicht, entscheidet auch die Klassenstärken zu reduzieren, weil man halt die Raumpotenziale hat, weil nicht so viele Schüler ankommen und da kann man dann halt eben auch die Schülerzahlen reduzieren. Das ist schön an sich, da würde ich auch gerne hin, dass ich sozusagen pro Klasse weniger Schüler einrichten kann, aber ich kann derzeit das schlichtweg nicht machen, weil ich jeden einzelnen Schulplatz brauche, um alle Pankower Schüler zu versorgen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht können sich diese Verfahren trotzdem nochmal ganz kurz umreißen. Also wir haben jetzt, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, wir haben die Schülerinnen und Schüler, die in Pankow nicht versorgt werden können, wo man dann in anderen Bezirken guckt, haben die noch freie Schulplätze.
Genau.
Gibt es eine Möglichkeit, oder vielleicht wird die auch schon genutzt, dass mehrere Bezirke sich zusammensetzen und überlegen, wie können wir die Schülerinnen und Schüler so sinnvoll verteilen, dass vielleicht nicht der Jugendliche aus Pankow nach, ich nehme mal einen anderen Bezirk, Spandau oder Steglitz-Zehlendorf fahren muss, sondern der fährt vielleicht nur nach Mitte, dafür fährt jemand nach Mitte, aus Mitte vielleicht nach Charlottenburg und jemand aus Charlottenburg fährt nach Spandau. Gibt es so ein Modell?
Es gibt Überlegungen diesbezüglich der gesamtstädtischen Steuerung. Das ist dann eher eine Frage, die Sie mit SEN-BJF klären müssten. Das Schulgesetz sieht ja, wie gesagt, jetzt lassen Sie mich lügen, ich glaube in Paragraphen 109 des Schulgesetzes sieht das ja vor, dass wir als Bezirke als allererstes Mal die Aufgabe wahrzunehmen haben, Schulplätze in adäquater Art und Weise anzubieten. Mhm. Das bedeutet, ich als Pankow, als Stadtrat für Schulsport in Pankow, habe die Aufgabe für alle meine Schüler und Schülerinnen hier in Pankow einen Schulplatz anzubieten. Den ist faktisch nicht nachzukommen, ist nicht möglich. Deswegen gibt es die gesamtstädtische Steuerung, die SEN-BJF übernimmt. Mhm. Da finden dann die besagten Schulausgleichskonferenzen statt und so weiter, wo man dann natürlich versucht, dem sozusagen zu folgen. Das Konstrukt, was Sie jetzt, oder wo man unter den Bezirken dann versucht, sich auszuhelfen und der eine Bezirk stellt Plätze zur Verfügung. Jetzt auf das explizite Beispiel, was Sie genannt haben, war sozusagen so ein Art Mikado-Effekt. Ne? Der eine muss nur den Bezirk wechseln, dafür muss einer aus dem Bezirk den nächsten Bezirk wechseln. Funktioniert deshalb noch nicht, weil im Schulgesetz erstmal dasteht, dass jeder Bezirk sich um seine Schüler kümmert. Mhm. Und das macht jeder Bezirk natürlich auch. Er kümmert sich erstmal um seine Schüler.
Das heißt, wenn Charlottenburg sagt, wir haben zwar, also wir haben eigentlich mehr Plätze, als wir Schülerinnen und Schüler haben. Das scheint ja der Fall zu sein.
Mhm. Dann bieten sie die
Restplätze
sozusagen bei der Ausgleichskonferenz an.
Aber die können halt nicht sagen, wir schicken dann die Schülerinnen nach Spandau, damit halt jemand aus dem Nachbarbezirk dann zu uns kommen kann, weil der hat dann einen kürzeren Weg.
Genau, weil das explizit das Schulgesetz auch so gar nicht vorsieht.
Okay.
Das Schulgesetz sagt ja erstmal, der Bezirk versorgt erstmal seine Schüler.
Mhm.
So, und deswegen sagt Charlottenburg, okay, ich schicke jetzt einfach, auch wenn die Schüler das gar nicht wollen, die wollen nämlich, weil sie hier in Charlottenburg-Wilmersdorf wohnen, schicke ich die trotzdem nach Spandau, ja, weil dann Pankower Schüler nicht so einen weiten Weg haben, weil ich nehme dann dafür mehr Pankower Schüler auf. Das wäre, dann würden wir zu dem Konstrukt kommen, dass sozusagen nicht mehr die Bezirke die Schulplatzzuweisung machen, sondern dann macht es ein großes Schul- und Sportamt oder ein sozusagen die Senatsverwaltung, die dann gesamtstädtisch alle Schulplatzbelegungen vornehmen würde. Dann würde dieser Effekt eintreten, den Sie jetzt hier beschrieben haben.
Aber dann brauchen wir uns auch nicht mehr über die freie Schulwahl unterhalten.
Richtig. Und das da war, wollen wir nicht hin, oder? Also ist nicht mein Ansinnen über die freie Schulwahl.
Ich habe diese Frage hier hinter diesem Mikrofon nicht zu beantworten.
Ja, richtig. Also mein Ansinnen wäre es auf keinen Fall, das zu machen. Weil, wie gesagt, das ist ja immer noch das Wichtigste, die freie Schulplatzwahl. Und genau aus diesen Gründen haben wir ja grob 2000 Schüler, also sagen wir mal 1500 Schüler, die aus freien Stücken sich schon für eine Schule entscheiden in einem anderen Bezirk, weil ihnen das Profil dieser anderen Schule besser gefällt. In meinem persönlichen Schulhistorie war es explizit auch so. Ich habe mich explizit für eine Schule außerhalb meines Wohnortbezirkes entschieden, weil mir das Profil dieser Schule gefallen hat. Und genau das Gleiche war es für die Sekundarstufe 2. Da bin ich auch aus Pankow nach Kreuzberg gefahren, um dort mein Abitur abzulegen, weil mir das Profil der Schule in Kreuzberg am besten gefallen hat. Also meine Schulplatzwahl war.
Klingt in der Konstellation total sinnvoll, funktioniert dann aber wiederum andersrum nicht in Pankow, weil man sagt, man möchte eigentlich auf eine Schule mit einem bestimmten Profil, aber die Plätze gibt es eigentlich nicht, weil wir zu viele haben.
Ja, genau, klar, logisch. Also ich hatte das Glück, dass eben diese Schule die Kapazitäten noch hatte, nämlich ein OSZ war es an der Stelle. Ich bin auf dem OSZ gegangen und habe dort mein Abitur, ganz normales Abitur abgelegt. Und diese Option wird auch viel zu selten gesehen von vielen Schüler, Schülerinnen, Eltern dieser Stadt, dass man ganz normal seine Sekundarstufe 2 an einem OSZ machen kann. Und OSZs bilden ein super Angebot, um sozusagen sein Abitur abzulegen und dort eben auch schon mit einem sehr starken Profil, bei mir war es jetzt das OSZ Handel 1, also Profil Wirtschaft, dann explizit hier sein Abitur abzulegen. Also von daher kann ich persönlich immer noch mal die Werbetrommel dafür rühren und sagen, OSZ sind eine ideale Variante, sein Abitur abzulegen. Es muss nicht das Gymnasium sein, es muss auch nicht die ISS sein mit Sekundarstufe 2 angegliedert, sondern man hat auch die Möglichkeit, nach der 10. Klasse bei einer ISS ohne Sek 2 zum Beispiel abzugehen und an einem OSZ sein Abitur abzulegen. War für mich perfekt.
Das kann ich tatsächlich bestätigen, also zumindest in dem Punkt, als dass das viel zu wenig gesehen wird, die Option.
Mhm. Und deswegen kann ich an der Stelle immer nur noch, jetzt wäre der Moment, wo das Werbebanner durchläuft für OSZ und kann ich persönlich immer nur befürworten, weil da wirklich, also meine persönlichen Erfahrungen waren, dass es eine sehr gute Variante war, um das Abitur abzulegen.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das an der Stelle einfach so stehen und bewenden erstmal für heute.
Mhm.
Wir werden das alle am Schuljahresende sehen. Wie geht es dann eigentlich weiter?
Gerne.
Erstmal danke für die Infos, Herr Pasternak. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, gerne wieder bis zum nächsten Mal. Bis dahin erstmal eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.